Ja, guten Tag, Herr Meier, Sie sind Intendant des Hohenloher Kultursommers. Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Bereich?
Also, schönen guten Tag, das stimmt. Mein Name ist Markus Meier. Ich bin seit 2013 Intendant oder Geschäftsführer des Hohenloher Kultursommers.
Und wie sind Sie in diese Stelle gekommen?
Ja, die Stelle war ausgeschrieben. Also es gab seit 28 Jahren einen oder Verantwortliche, die dieses Festival Ende der 80er Jahre auch initiiert haben. Und die sind natürlich aus Altersgründen in den Ruhestand gegangen und dann habe ich mich beworben. Ich muss sagen, ich komme aus Hohenlohe und habe auch in Künzelsau studiert. Und war immer mit verschiedenen Unternehmen und auch mit kulturellen Initiativen hier in Hohenlohe verbunden. Und somit ist es ganz gut, weil ich die Region kenne. Und ja, eben war die Stelle ausgeschrieben und da habe ich mich beworben und habe es Gott sei Dank bekommen.
Ja, das ist jetzt in dem Fall schon eine Weile her. Aber jetzt zurück zu dem Kultursommer dieses Jahr. Der Leitgedanke ist Musik ganz nah. Was bedeutet das?
Ja, Musik ganz nah ist unser Slogan. Das bedeutet in unserem Fall, dass wir uns mit dem Hohenloher Kultursommer von anderen Festivals und von Konzerten, die in großen Konzerthäusern oder Hallen stattfinden, abheben. Unsere Konzerte finden in historischen Räumlichkeiten statt, also in den Fürstenschlössern hier in der Region, in Kirchen, in Klöstern, in Scheuern, in Keltern. Und schon diese Bühnen und diese Räumlichkeiten haben eine Unmittelbarkeit, weil es keine Trennung gibt zwischen der Bühne und dem Auditorium, wie es jetzt zum Beispiel in der Liederhalle Stuttgart oder im Münchner Gasteig der Fall ist. Da kommen Künstler und Publikum eigentlich nicht in Berührung. Bei uns ist es anders. Wenn wir ein Konzert machen in einer Kirche oder eben im Rittersaal von Schloss Neuenstein oder hier in Schwäbisch Hall auf der Großkomburg, dann gibt es zwangsläufig eine Berührung zwischen Künstler und zwischen Publikum. Und das Publikum sitzt in der Regel auch viel näher dran, ja, weil es in einem Kirchenraum keine separierte Bühnenfläche gibt und keinen separaten Eingang. Der Abstand von den Künstlern und von den Darbietenden zum Publikum ist viel näher. Und das meinen wir mit Musik ganz nah. Die Musik ist ganz anders erlebbar für das Publikum, als es in anderen großen Konzerthäusern der Fall ist.
Was mich da interessiert, wie ist es in solchen Sälen mit der Akustik? Die sind ja oft gar nicht unbedingt ausgelegt für Konzerte. Müssen da Umbauten gemacht werden oder solche Übergangslösungen gefunden werden?
Das ist richtig, die Räume sind nicht per se für Konzerte ausgelegt, sie eignen sich aber hervorragend dafür. Also ein Beispiel ist der Rittersaal von Schloss Neuenstein. Ein relativ schmaler und langer Raum, da gehen 400 Leute rein, aber der trägt akustisch so gut, dass man also auch die Künstler, gut, wenn man jetzt ein kleines Orchester mit 20, 30 Leuten hat, braucht man es eh nicht, aber auch wenn wir kleinere Produktionen da drin machen, muss man das auch nicht verstärken. Also es ist phänomenal, wie doch die historischen Räume sich dafür eignen. Zum einen darf man nicht vergessen, dass vor 200, 300 Jahren auch in diesen Räumlichkeiten schon immer musiziert worden ist, ja, weil gerade die Fürstenhäuser hatten ihre Hofkapellen und so weiter, da war Musik immer ein großes Thema. Und bei Kirchen natürlich hat man sowieso eine natürliche, gesunde Akustik. Bei großen Hallenkirchen ist es manchmal ein bisschen schwierig, da hallt es etwas, aber deshalb muss man umso sorgfältiger die Programme und die Künstler und die Instrumente und das, was da geboten wird, auf den Raum zuschneiden oder muss also sorgfältig auswählen.
Wenn man sich jetzt mal das Programmheft dieses Jahr anguckt, fallen zwei Begriffe ganz besonders auf, die zelebriert werden sollen. Das sind Europa und Beethoven. Inwieweit wird da Bezug genommen?
Ja, also das sind unsere zwei Schwerpunktreihen mit jeweils, ich glaube, so 8 bis 10 Konzerten. Beethoven wird in diesem Jahr oder wäre in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden. Ist natürlich ein bundesweites Ereignis. Überall wird Beethoven erklingen. Wir machen das natürlich mit diversen Kammermusiken. Ja. Wir haben auch nicht den Platz, dass wir große Orchester und können alle Beethoven-Sinfonien oder sowas aufführen, sondern wir machen punktuell interessante Sachen. Wir haben zum Beispiel Programme, wo große Beethoven-Sinfonien als Kammerbesetzung stattfinden. Also zum Beispiel in Kirchberg am 7. Juni haben wir Beethovens 7. Sinfonie, aber dargeboten für Klavier, für vier Hände und für Streichquartett. Und andersrum genauso haben wir am 20. Juni ein Konzert von einer Beethoven-Sonate, also Geige und Klavier im Ursprung, aber jetzt hier in einer Fassung für Geige und Streichorchester. Also das wird auch speziell arrangiert. Und so versuchen wir eben die Musik Beethovens ja sehr interessant oder diesen Geburtstag sehr interessant zu begehen, sodass die Hörer und die Gäste auch ungewöhnliche Begegnungen mit Beethoven haben. Ein wesentlicher Aspekt ist, was viele vielleicht nicht wissen, dass Beethoven in Hohenlohe war. Nämlich im Jahre 1791, da war der Beethoven gerade mal 21 Jahre alt, war er in Bad Mergentheim oder damals nur Mergentheim. Da ist ja das Deutschordensschloss und der Deutschorden und da war ein sogenanntes Generalkapitel und da war er mit der Hofkapelle von Fürst Maximilian von Österreich und da hat er eben musiziert. Er musste aber auch wie alle Musiker jeden dritten Tag dort Kellnerdienste ableisten. Ja? Und damals war Beethoven noch relativ unbekannt als Komponist und wurde auch noch nicht so verehrt. Aber es gab dort den Hochmeister und Grafen Waldstein, den er dort getroffen hat. Der war Mitglied dieses Deutschordens und der hat ihn auch gefördert und zum Komponieren animiert. Er hat zum Beispiel in der Zeit in Bad Mergentheim ein Ritterballett komponiert. Und dieser Graf Waldstein hat ihn eben gefördert und später hat er eine berühmte Klaviersonate, die Waldstein-Sonate, seinem Förderer auch gewidmet. Also gibt es einen Bezug von Beethoven zu Hohenlohe.
Jetzt hat Beethoven natürlich ein musikalisches Erbe zurückgelassen. Das lässt sich ja nach bestimmten Mitteln eben auch darstellen. Aber wie stellt man sowas Abstraktes wie Europa musikalisch dar?
Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man ein Musikfestival macht für Kammermusik und alte Musik und Weltmusik, wie wir machen, ist Europa eigentlich immer sowieso, wird durchs Programm abgebildet. Also gerade unsere Weltmusiksparte. Wir haben authentische Folklore, authentische Weltmusik aus den europäischen Nachbarländern. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel ein Programm mit französischen Chansons. Wir haben aber auch Irish Folk im Programm oder Musik aus der keltischen Musik aus der Bretagne. Wir haben ein wunderbares Ensemble aus Dänemark, die also einen skandinavischen Folk vertreten. Und in der Kammermusik ist es auch so. Beethoven, Mozart, dieser ganze österreichische, ungarische Raum, bis hin eben aber auch zu rumänischen Komponisten wie George Enescu. Das lässt sich damit eigentlich ganz gut abbilden. Und das Thema wollten wir halt dieses Jahr nochmal verschärfen, ja, und haben einige Programme, die diesem Europa Gedanken eben Tribut zollen, ja. Zu Zeiten des Brexits ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man den Rest von Europa dann umso mehr irgendwie vereint. Ein Beispiel ist noch der sogenannte Gypsy Swing, also die sogenannte Zigeunermusik. Das Wort Zigeuner hat ja eine sehr negative Behaftung. Die Menschen selber nennen es aber ohne irgendwelche Kompromisse, sage ich jetzt mal, oder einschneiden, selbst Zigeunermusik. Und das Wort Zigeunermusik im Gegenzug verspricht doch ein musikalisches Glücksgefühl, kann man so sagen. Also das ist eine unglaublich dynamische und treibende und swingende Musik. Ja, das ist auch entstanden von dem legendären Gitarristen Django Reinhardt mit seinem Hot Club de Paris. Das ist so die populäre Form dieses Gypsy Swing. Und diesen Gypsy Swing, das Volk der Sinti und Roma, haben sich in ganz Europa verteilt und haben ihre Musik da eben etabliert, will ich sagen. Und das ist zum einen eine Musik, die dann, oder durch das Wort Zigeuner, die gewisse Ausgrenzung und eine Trennung symbolisiert, auf der anderen Seite auch, aber weil sie überall waren, bis nach Russland, eine vereinende Musik, die Europa darstellt.
Jetzt beschränkt sich der Hohenloher Kultursommer natürlich nicht nur auf eine Stadt, sondern auf das gesamte Gebiet Hohenlohe. Was sind denn so Highlights in der Region?
Also wir spielen dieses Jahr wieder in 5 Landkreisen, die diesen Hohenloher Raum ausmachen. Und natürlich haben wir da ganz besondere, schöne Spielorte und auch die größeren Ortschaften. Also allen voran natürlich das schönste aller Hohenloher Schlösser ist Schloss Weikersheim. Mit dem Schlosspark wird ja auch oft als Hohenloher Versailles bezeichnet. Aber auch in Öhringen werden wir mit 6 oder 7 Konzerten wieder zu Gast sein. Schwäbisch Hall sind wir mit 7 Konzerten zu Gast. Wir haben in Künzelsau in der Johanniskirche, was man nicht weiß, eine der besten und modernsten Kirchenorgeln, wirklich im Umkreis von, würde ich sagen, 100 bis 150 Kilometer. Aber auch unsere kleinen Schauplätze sind bei unserem Publikum sehr beliebt. Wir haben die alte Kelter in Gettelsbach. Das liegt im Brettachtal, also noch im Hohenlohe-Kreis, aber an der Grenze zum Heilbronner Landkreis. Mitten in den Weinbergen eine Kelter und da machen wir also verstärkt unsere Weltmusikprogramme und die sind eigentlich immer ausverkauft.
Um sowas abzuziehen, braucht man ja eben diese Räumlichkeiten. Das macht ja viel den Charme aus. Bei solchen historischen Schauplätzen interessiert es mich aber, wie verlief da die Suche?
Also das ist natürlich, seit über 30 Jahren hat sich das Festival jetzt etabliert und wir haben immer die gleichen Spielstätten oder dieselben Spielstätten und somit ist es auch ein Geben und Nehmen. Also das fängt man nicht jedes Jahr von Neuem an, sondern es ist im Umkehrschluss so, dass wir auch Angebote kriegen aus den Kommunen und so sagen, wir haben hier einen Raum oder man selber stößt mal auf eine nette Kirche hier im Umkreis, die eine gewisse langjährige Tradition hat. Ein Beispiel zum Beispiel, seit jetzt im 3. Jahr bespielen wir die Urbanskirche hier in Schwäbisch Hall. Ja, ein wirklich historisches Kleinod und Kulturgut. Ja. Und das findet man und dann nimmt man Kontakt auf und dann sind die meisten eigentlich sehr begeistert, weil der Name Hohenloher Kultursommer für eine hohe Qualität an musikalischen Programmen steht. Und die sind eigentlich meistens ganz erpicht drauf, dass der Kultursommer zu Gast ist.
Neben den Räumlichkeiten steht ja vor allem auch die Musik im Vordergrund. Bei den Künstlern, was ist da zu erwarten? Gibt es da irgendeinen Headliner oder mehrere Gruppierungen?
Also einen Headliner in dem Sinn haben wir nicht. Der Kultursommer ist, wie gesagt, ein Festival für Kammermusik, für alte Musik und für Weltmusik. Aber wir haben natürlich schon auch ein paar große Namen aus der Szene, gerade aus der Klassikszene. Wir freuen uns jetzt, dass dieses Jahr die Titularorganistin der Elbphilharmonie Hamburg, Iveta Abkalna, in Künzelsau eben auf dieser besagten guten Orgel ein Konzert geben wird. Wir haben das Münchner Bachorchester im Programm, wirklich ein Ensemble von Weltrang, wenn es um Musik von Johann Sebastian Bach geht. Wir haben hervorragende Solisten. Wir haben zum Beispiel Rebecca Hartmann, eine Echo-Preisträgerin, eine Geigerin, die dieses Jahr 3 Konzerte geben wird. Wir haben beim Eröffnungskonzert als Solisten den Klarinettisten Andreas Schablas. Das ist der Solo-Klarinettist des Bayerischen Staatsorchesters. Oder im Bereich Brass, also Blechbläser-Ensembles, sind auch sehr beliebt beim Hohenloher Kultursommer, kommt aus Norwegen die Tine Ting Helset mit ihrem Ensemble, ein 10-köpfiges Damenensemble, die also beweisen, dass Blechbläsermusik oder Blechblasinstrumente nicht nur eine reine Männerdomäne ist. Wir haben aber auch den Echo-Preisträger Herbert Schuch als Pianisten zu Gast oder Tama Halperin. Wir haben German Horn Sound zu Gast, ein wunderbares Hornquartett. Da sind die Mitglieder auch, die spielen im Festivalorchester von Bayreuth und so weiter. Also wir haben schon namhafte Leute. Ja.
Und haben Sie jetzt zum Abschluss noch eine Botschaft an die Hörer?
Ja, ich kann nur einladen, die Konzerte des Hohenloher Kultursommers zu besuchen. Da ist für jedermann was dabei, übrigens auch für jüngere Leute. Also wenn man mal so ein Irish Folk Konzert, wir haben zum Beispiel die Band Cara, die einen relativ modernen Ansatz von Irish Folk verfolgt, auch Stücke selber komponiert. Die haben 2 Sängerinnen und binden auch ein Klavier ein. Also das geht schon so ein bisschen in Richtung Singer-Songwriting, zielt es ab. Da ist für jeden was dabei. Wir haben gerade unsere Website aktualisiert. passiert, die seit heute online ist, www.hohenlohe-kultursommer.de. Und ab April, von April bis September, gibt es hier auf Radio Störfunk wieder das Festivalradio des Hohenlohe Kultursommers, wo dann immer die Konzerte vorgestellt werden und dann auch im Nachgang gibt es immer noch mal was zu hören, was in den vergangenen Konzerten so gelaufen ist.